Wir feiern das Pfingstfest und so wie wir heute schon mehrfach gehört haben, ist es nicht nur einfach eine Tradition. Das ist nicht nur einfach so, dass wir, weil eben im Kirchenkalender Pfingsten drinsteht, wir mal wieder über den Heiligen Geist reden müssen und dann ist das Thema Heiliger Geist dran, sondern wir haben das schon heute Morgen hier in der Anbetung, in diesen prophetischen Worten, in dem, was wir gespürt haben, erlebt, dass das sehr viel mehr ist als nur ein historisches Ereignis. Es ist natürlich ein historisches Ereignis. Pfingsten, das war der Tag, die Gelegenheit, das Event, wenn du so willst, wo der Heilige Geist auf die Erde kam, wo der Geist die Gläubigen erfüllt hat, wo die Gemeinde Gottes gestartet hat. Das war so wie der Startschuss für die Gemeinde, für die neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi, wo diese Gemeinde offiziell, wenn du so willst, in Gang gesetzt worden ist. Und dieses historische Erlebnis, diesen historischen Tag kann man nicht wiederholen. Der war vor 2000 Jahren, das ist geschehen, aber die Auswirkungen, die leben wir heute und wir können das, was der Heilige Geist getan hat, das, was er uns schenken möchte, das, was heute da ist, das können wir, wenn du so willst, wiederholen. Davon können wir mehr haben. Das historische Ereignis kann man nicht wiederholen, aber das Wirken des Geistes, eine fortwährende Erfüllung, eine Ausrüstung, eine Ausrüstung mit Kraft zum Dienst, das kann sich sehr wohl in dem Leben eines jeden Gläubigen immer wieder wiederholen und immer wieder neu in unser Leben hineinkommen. Das Kommen des Heiligen Geistes und seine Wirksamkeit ist ja auch ein wesentlicher Faktor für das Leben und Zeugnis von uns Christen in dieser Welt. Wir brauchen das Wirken des Geistes. Wir brauchen es an uns und in uns. Und wir brauchen es, dass der Heilige Geist durch uns in diese Welt hineinwirkt, damit die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, etwas von ihm wahrnehmen können. Und Jesus selber hat ja davon gesprochen, bevor er ans Kreuz ging, bevor er starb für unsere Sünden. Er sprach davon, dass er seinen Dienst auf dieser Erde beenden würde. Er hat das seinen Jüngern dargestellt und er sagte, dass er für unsere Sünden am Kreuz sterben würde, dass er uns versöhnen würde mit dem Vater. Er sagte auch, dass er wieder auferstehen würde von den Toten und dass er dann die Erde verlassen und zum Vater gehen würde. Himmelfahrt, das haben wir erst gefeiert. Und gleichzeitig kündigte er damit an, dass er den Heiligen Geist senden würde, quasi als sein Stellvertreter auf dieser Erde. Und wir haben die Worte, diese Verse bereits heute am Anfang des Gottesdienstes gehört aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, 16 und 17. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wow, was für eine Verheißung. Und das ist eine Verheißung, die hat er nicht nur seinen Jüngern gegeben, sondern die hat er uns allen gegeben. Die hat er dir und mir gegeben, die wir an Jesus glauben, die wir Jesus nachfolgen. Er sagte, diesen Heiligen Geist, den sende ich als meinen Stellvertreter und er wird da sein und er wird bestimmte Dinge tun und ihr könnt ihn empfangen, er ist da, er ist verfügbar, wenn du so willst. Und er sagt hier in diesen zwei Versen eine Menge wichtiger Dinge über den Heiligen Geist aus. Erstens sagt er, der Heilige Geist ist jemand, der uns beisteht. Er sagt, ich werde euch einen anderen Beistand geben. Und ihr wisst, dieses Wort Beistand, darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen, bedeutet so viel wie Tröster, Fürsprecher, Helfer, jemand, der zu unserer Unterstützung herbeigerufen worden ist. Jesus sagt, da sende ich jemanden, der wird bei euch sein, der wird an eurer Seite stehen, der wird sich um euch kümmern, der ist da, wenn ihr ihn braucht, er ist euer Helfer, er ist euer Fürsprecher. Da kommt einer, der mich vertreten wird. Und dann sagt er weiter, dieser Geist wird bei euch sein in Ewigkeit. Auch das ist so gut zu wissen, ja. Der Heilige Geist wird immer da sein. Er wird nicht weggehen. Er wird immer da sein und er bleibt. Und der Heilige Geist kommt und er erfüllt uns und er wird auch bei uns sein und bei uns bleiben. Bis wir beim Herrn, bis wir vor ihm stehen werden. Er erfüllt uns hier auf dieser Erde und das bleibt so bis in alle Ewigkeit. Dann sagt Jesus, dieser Geist, der wird in euch sein. Er wird in euch sein. Er wird Wohnung in euch nehmen. Und der Heilige Geist ist kein äußerer Einfluss, ist keine unpersönliche Kraft von außen, sondern es ist der Geist Gottes in uns, in dir und mir. Er kommt, um Wohnung in uns zu nehmen, und er ist da. Und dann sagt Jesus noch etwas. Er sagt, jeder, der Jesus kennt und ihm nachfolgt, kann den Heiligen Geist empfangen. Andere nicht. Wir brauchen also diese Beziehung zu Jesus, um den Heiligen Geist empfangen zu können. Wir wissen, der Heilige Geist selber bringt uns ja dahin, dass wir überhaupt Jesus erkennen können, überhaupt eine Entscheidung treffen können. Aber wir brauchen diese Beziehung zu Jesus, um den Heiligen Geist in unserem Leben erfahren und erleben zu können. Und das ist das Letzte, was er hier sagt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, aber ihr könnt ihn empfangen. Ihr kennt ihn. Und auch das ist so ein starkes Wort, das überliest man gerne so, ne, ja, ihr kennt ihn oder so. Aber was sagt er hier? Er sagt, der Heilige Geist ist kein unpersönliches Wesen, ist keine abstrakte Kraft oder irgendein Einfluss, sondern der Heilige Geist ist eine Person und ihr könnt diese Person kennen. Ihr könnt sie kennenlernen, ihr könnt eine Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen und ihr könnt in dieser Beziehung zu ihm leben. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit und genauso eine Person wie Vater und Sohn. Und er sagt, diesen Heiligen Geist, den könnt ihr kennen, den könnt ihr kennenlernen, den könnt ihr kennen, so wie ihr einen guten Freund kennt, so wie ihr vielleicht euren Ehepartner kennt, mehr noch als das. Das ist nicht irgendein unpersönlicher Einfluss, sondern er ist da und ihr könnt eine Beziehung zu ihm haben. Und dann sagt Jesus noch etwas und das haut mich immer wieder vom Hocker. In Vers 18, Johannes 14, Vers 18. Er hat gerade zu seinen Jüngern gesagt, ich werde weggehen, ich gehe ans Kreuz, ich gehe dann zum Vater. Und dann sagt er, aber ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Er sagt hier, wenn ich weggehe von dieser Erde und in den Himmel zu meinem Vater aufgefahren bin, dann sende ich euch den Heiligen Geist. Und ihr bleibt nicht allein auf dieser Erde zurück wie Waisen. Die Jünger haben gedacht, ja, dann, wenn Jesus weggeht, dann ist alles vorbei. Und ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal über dieses Wechselbad der Gefühle gesprochen, in dem sie da waren, dass Jesus gekreuzigt wurde, dann war er plötzlich wieder lebendig, dann war er bei ihnen, dann sagte er, jetzt muss ich zum Vater gehen und dann war er wieder weg und so weiter. Und das war so ein bisschen so ein Auf und Ab, aber Jesus sagt hier, ihr bleibt nicht allein auf dieser Erde. Ich lasse euch nicht zurück wie Waisen, sondern ich sende euch meinen Heiligen Geist und ich komme durch den Heiligen Geist zu euch. Ich selber komme durch den Heiligen Geist zu euch. Das ist nicht nur der Heilige Geist, sondern ich bin dabei, ich bin da drin. Der Heilige Geist ist da und ich bin durch den Heiligen Geist bei euch. Ihr werdet niemals alleine sein. Und diese Verheißung gilt für uns bis heute. Wir sind keine Waisen. Wenn du vielleicht im Natürlichen weise bist, wenn du keine Eltern hast, deine Eltern früh gestorben sind oder du deine Eltern nie kanntest, was auch immer, bei Gott bist du kein Waisenkind. Bei Gott bist du gekannt, bist du erkannt. Gott ist bei dir, der Heilige Geist ist da und durch den Heiligen Geist ist Jesus in deinem Leben. Du wirst niemals alleine sein, niemals. Und dann kam Pfingsten. Jesus hatte all das zu seinen Jüngern gesagt, er hatte darüber gesprochen und dann kam Pfingsten. Jesus hatte seinen Jüngern die Anweisung gegeben, in Jerusalem zu bleiben und eben auf diesen Heiligen Geist, von dem er da gesprochen hatte, zu warten. Und sie waren voller Spannung und sie fragten sich, wie wird das werden, was wird da passieren? Der Heilige Geist, wie wird das aussehen? Und Jesus fuhr auf in den Himmel zu seinem Vater. Die Jünger standen und schauten dem hinterher. Die Engel sagten, hey, steht da nicht rum, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, er hat es euch doch gesagt, achtet darauf, seid bereit. Und dann geschah Pfingsten. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Ich lese es dir vor. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war eine mächtige Begegnung mit dem Heiligen Geist. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ihr wisst, was dann passierte. Sie wurden mutig, sie gingen raus, sie verkündigten das Evangelium. Das war der Startschuss für das Entstehen der neutestamentlichen Gemeinde. Dann ging es richtig los in der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Noch einmal, das war der historische Tag in der Kirchengeschichte. Das kann man nicht wiederholen, aber wir sehen dann durch die Apostelgeschichte hindurch, durch die Briefe des Neuen Testamentes hindurch, wie der Heilige Geist in gleicher Weise wie am Pfingsttag immer wieder und immer wieder neu an den Jüngern, an den Gläubigen arbeitete. Bis heute, wir sehen das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis heute. Schau dich um auf dieser Welt, schau in die Gemeinden, wo der Heilige Geist wirksam ist. Es hat nicht aufgehört. Das Schöne ist, dass diese Wirksamkeit des Geistes erstens nie aufgehört hat, aber dass sie auch für uns immer wieder neu zur Verfügung ist und dass wir sie in gleicher Weise wie am Pfingsttag auch erleben können. Nicht das historische Pfingsten, aber die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und so wie der Heilige Geist damals in den Gläubigen wirkte, wirkt er auch heute in uns, in dir und in mir. Und das ist so gut, das zu sehen, das ist so gut, das zu wissen. Und wir erleben das ja auch unter uns. Ich möchte dich heute ermutigen, dich neu danach auszustrecken. Und was tut der Heilige Geist in uns? Um das herauszufinden, schauen wir uns das Pfingstgeschehen noch mal ein bisschen genauer an. Meistens fällt uns das ja nicht so schwer, irgendwie Gott den Vater so zu erfassen und Jesus Christus den Sohn. Da haben wir ja ganz konkrete, handfeste Berichte. Aber uns so die Person des Heiligen Geistes irgendwie vorzustellen oder greifbar zu machen, das ist oft nicht so leicht. Ne? Das ja, Heiliger Geist, wie, was ist das? Ne? Ist das irgendwie ein Fluidum oder wie kann man sich das vorstellen? Und genau aus dem Grunde benutzt die Bibel auch verschiedene Bilder für den Heiligen Geist, um sein Wesen und seine Wirksamkeit zu beschreiben. Wir haben es gerade gelesen, wir haben es vorhin in diesem wunderbaren Lied gesungen, wie der Heilige Geist sich uns offenbart, wie wir ihn wahrnehmen können, wie wir das verstehen können. Das Erste, was wir hier gelesen haben in dieser Begebenheit aus der Apostelgeschichte, Vers 2, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Der Heilige Geist wird beschrieben, wird verglichen, wird mit dem Bild des Windes beschrieben. Und schon im Alten Testament finden wir für den Heiligen Geist das hebräische Wort Ruach, was so viel wie Atem, Hauch oder Wind bedeutet. Also der Heilige Geist wird hier vorgestellt als ein Wind, der weht, als ein Hauch, als der Odem, der Atem Gottes, der uns trifft, der uns erfüllt und der uns erreicht. Und so war es hier bei dem Pfingsterleben auch, nur etwas stärker offensichtlich. Ja, da kam ein Brausen aus dem Himmel, als führe ein gewaltiger Wind daher. Also das war nicht so ein laues Lüftchen, so eine seichte Brise, sondern die hat es da wahrscheinlich ganz schön durcheinander geschüttelt. Ja, die saßen da, der Heilige Geist kam wie ein Wind in ihr Leben und sie haben das gespürt, physisch, körperlich gespürt. Und um das zu verstehen, lass uns ganz kurz anschauen, was bewirkt denn der Wind? Also wir sind ja hier in Nordfriesland Experten, was das anbetrifft. Ne? Ich glaube, es gibt kein Landstrich in unserem Land, wo mehr Wind ist als hier in Nordfriesland. Also die Touristen, die hierher kommen, die sind manchmal ganz erstaunt. Ja? Oder wenn du, was weiß ich, in St. Peter oder so am Strand bist, dann sage ich zu den Leuten immer, hey, zieh dich etwas wärmer an, dort weht immer der Wind, immer. Ich weiß nicht, ob ich das in diesen Jahren, wo ich hier bin, jemals schon mal erlebt habe, dass da kein Wind geweht hat. Ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei, was bewirkt der Wind? Erstens, der Wind bewegt. Wind bewegt. Wir sehen, dass der Heilige Geist nach Pfingsten die Jünger zu außergewöhnlichen Taten bewegt hat. Vor dem Kommen des Heiligen Geistes, wir lesen das, waren sie mutlos, waren sie kraftlos, waren sie verzagt, hatten sie Angst, sie zogen sich zurück. Aber dann kam der Heilige Geist auf sie und sie wurden mutig, sie gingen auf die Straße, sie wurden regelrecht hinausgetrieben und fingen an, das Evangelium zu verkündigen. Und du kannst zu Hause mal die Pfingstpredigt des Petrus lesen und das waren nicht die Worte eines ängstlichen, mutlosen Gläubigen, sondern eines Mannes, ganz offensichtlich, der erfüllt war von der Kraft Gottes. Und wir kennen Petrus, wir wissen, wie das mit Petrus war. Noch vor relativ kurzer Zeit war er in dem Hof des hohen Priesters, wo Jesus gefangen genommen worden war. Und er stand da an dem Kohlenfeuer mit anderen und er wollte wissen, was passiert jetzt mit Jesus. Und er stand dort und einige erkannten ihn und sprachen ihn an und haben gesagt, du warst doch auch oder du bist doch auch mit Jesus. Und er verleugnete Jesus. Er sagte, nein, bin ich nicht, kenne ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, mehrere Male. Er verleugnete Jesus und plötzlich steht er hier vor Tausenden von Menschen und predigt ihnen das Evangelium und bezeugt genau diesen Jesus, den er eben noch verleugnet hat. Wie kam denn das? Hat er sich zusammengerissen? So, jetzt irgendwie, das kann ich mir nicht nochmal erlauben, dann habe ich irgendwie schlechte Karten bei Gott oder so. Nein, die Kraft des Geistes ist auf ihn gekommen und deswegen konnte er hingehen und auf diese Art und Weise das Evangelium weitergeben. Er war aus seiner Resignation, aus Zurückgezogenheit, aus Entmutigung herausgetreten und ließ sich vom Heiligen Geist in Bewegung setzen. Das war der Unterschied. Der hat sich nicht zusammengerissen, sondern der Geist riss ihn, der Geist schob ihn vorwärts, der Geist bewegte ihn. Und ich will dir heute Morgen sagen, wenn du hier sitzt und du bist mutlos und kraftlos und denkst dir, naja, eigentlich bin ich eher wie Petrus da in dem Hof des Hohenpriesters und ich bin überhaupt nicht voller Kraft oder Begeisterung. Wenn du hier bist und du bist mutlos und kraftlos, dann bitte den Heiligen Geist neu in dein Leben zu kommen und dich in Bewegung zu setzen. Du musst dich nicht selber in Bewegung setzen. Der Geist Gottes in dir will es tun. Der Heilige Geist möchte auf dich kommen. Und er möchte dein Leben in Gang setzen, er möchte dich vorantreiben. Und das ist das Zweite, was wir sehen. Auch das kennen wir hier sehr gut, der Wind treibt voran. Also diejenigen, die ein Segelboot haben, die wissen, wovon ich rede. Ja, du brauchst zum Segeln Wind, logischerweise. Und das ist schön, wenn man merkt, so ja, der Wind, der geht in die Segel und die Segel füllen sich und das Boot nimmt Fahrt auf und so weiter. Ich habe mal eine Segeltour gemacht und da waren wir vor der französischen Küste und als wir losgesegelt sind, war alles schön, strahlender Sonnenschein, herrliches Wetter, ja, ganz toll. Und wir haben gesagt, so, oh, das ist heute so ein richtiger Tag zum Segeln. Und dann die Lappen raus und Segel gesetzt und dann ging das los. Und wir hatten unseren Zielhafen, wussten, wo wir hin wollten. Und dann näherten wir uns der Küste und an irgendeinem Punkt, hinter irgendeiner Landzunge oder irgendwas, war der Wind plötzlich weg. Totale Flaute. Wir dümpelten dahin, alle Segel raus, die hingen schlaff darunter. Es passierte überhaupt nichts. Das strahlender Sonnenschein, die See war spiegelglatt. Es war heiß auf dem Wasser. Und wir haben uns gedacht, so ja, und was nu? Das Problem war, wir haben gedacht, okay, unser Zielhafen ist nicht so weit entfernt, wir brauchen nicht nochmal zu tanken. Und so war unser Tank für den Außenborder relativ leer. Und wir haben so gedacht, naja, dass wir segeln so an den Hafen ran und dann holen wir die Segel ein und fahren mit dem Motor rein und alles ist gut. Und jetzt waren wir da auf dem Wasser in der Flaute und stellten fest, wir haben zu wenig Benzin. Das zweite Problem, was wir gemerkt haben, obwohl kein Wind war, wurden wir von einer Strömung erfasst, die uns deutlich auf die Küste zugetrieben hat, auf die Felsenküste zugetrieben hat. Und wir haben gemerkt, okay, jetzt wird's kritisch, jetzt wird's haarig. Was machen wir jetzt? Nicht genug Benzin, die Strömung treibt uns auf das Land zu, Wind haben wir nicht. Was war unsere Lösung? Dinghy raus und ein Mann vorne rein, das Boot angebunden und gerudert. gegen die Strömung gerudert, um das Boot da wegzukriegen und um das irgendwie da, der Hafen war gar nicht weit entfernt, um irgendwie das Boot in die Richtung des Hafens zu bringen, aus dieser Strömung raus, und ein armer Kerl musste immer rudern, so wie in diesen Piratenfilmen, weißt du, kennst du auch so, ne, das große Segelschiff und vorne sitzen dann die armen Kerle, jetzt rudert ihr Hunde, ja, und dann, die schwitzen da und sind verbrannt, genauso war das bei uns, so ähnlich war das bei uns auch so, ne, und dann haben wir es wirklich, um die Geschichte abzuschließen, haben wir es wirklich bis kurz vor die Hafeneinfahrt geschafft, haben den Motor angeworfen, sind noch auf dem letzten Tropfen Benzin da reingetuckert und mit dem letzten Tropfen, dann starb der Motor, ja, so plopp, sind wir dort an den Liegeplatz eingelaufen. Ja, also es hat genau gepasst. Aber wir haben gedacht, schön wäre gewesen, wenn wir den Motor gehabt hätten. Aber noch besser wäre gewesen, wenn wir den Wind gehabt hätten. Wir brauchen den Wind. Wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist unsere Segel füllt, dass der Heilige Geist uns vorantreibt, dass er uns vorwärts bringt, dass wir nicht auf irgendwelche Ressourcen gucken müssen, habe ich jetzt noch genug Sprit im Tank oder nicht, sondern dass der Geist Gottes uns vorwärts bringt. Und ihr kennt auch diese Geschichte, wie Paulus die Gemeinde in Philippi gegründet hat, darüber hatte ich ja schon vor einiger Zeit gepredigt, kannst du dir nochmal im Internet anhören. Wir erinnern uns daran, dass Paulus in der Nacht ja ein Gesicht erschien und wie der Heilige Geist diese ganze Mannschaft da so geführt hat. Da kam ein mazedonischer Mann und der stand da und er bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien, das Griechenland, komm rüber und hilf uns. Und dann steht da Paulus und seine Begleiter, die suchten sogleich nach Mazedonien abzureisen, die spürten, da ist das Wehen, da ist das Wirken des Heiligen Geistes jetzt in unseren Segeln. Vorher sind die da so ein bisschen, ich sag's mal despektierlich, herumgedümpelt, ja, sind von hier nach dahin gereist und so. Und irgendwie wurden sie vom Heiligen Geist immer gehindert. Aber hier spürten sie das Wehen, das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann setzten sie sich tatsächlich aufs Boot, führen rüber nach Griechenland, nach Europa und gründeten dort die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Kannst du noch mal nachhören in der Predigt. Eine total spannende Geschichte, wie der Geist Gottes sie geführt hat. Und ihr Lieben, dieses Antreiben des Heiligen Geistes, das brauchen wir auch in unserem Leben. Wir haben das nötig, dass der Geist die Segel unseres Lebens erfüllt, dass der Heilige Geist uns eine übernatürliche Motivation schenkt, dass wir nicht zögerlich sind, nicht zaudern, nicht auf die eigenen Ressourcen schauen, sondern sagen, wenn der Geist Gottes redet, wenn der Geist Gottes uns vorantreibt, dann geht's los, dann setzen wir alle Segel, die wir haben, und dann bewegen wir uns vorwärts. Und du darfst beten, wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, ja, bei mir hängen auch die Segel schlaff am Mast oder so, ich habe irgendwie gar keinen Wind, dann darfst du beten, komm, Heiliger Geist, schenk mir Motivation, gib mir Wind in den Segeln und hilf mir, die Dinge zu tun, die du tun möchtest. Und der Herr wird es machen. Und der Heilige Geist kommt und füllt unsere Segel mit Wind. Aber wir müssen ihn bitten und wir müssen die Segel oben haben. Ja, wir müssen bereit sein. Der Heilige Geist tut es. Und noch etwas tut der Wind, neben dem, dass er uns bewegt und vorantreibt, er erfrischt uns auch. Auch das haben wir vorhin in dem Lied gesungen. Und das kennen wir ja hier. Ne? Also mag es auch noch so heiß sein, wenn du rausgehst an den Dockhook, da weht immer eine schöne Brise, es ist immer angenehm, es ist nie zu heiß und so. Aber wenn du irgendwo in die Stadt fährst und du gehst da so über den Asphalt und du merkst so, oh, das brütet so richtig, ja, da kannst du Spiegeleier auf der Motorhaube braten und so. Wenn Wind da ist, kommt eine Erfrischung, kommt eine Stärkung. Jesus sagte auf dem Laubhüttenfest, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und ich werde ihn erfrischen. Und er sagte, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann steht hier im Johannesevangelium, das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wende dich mit deinem Durst an den Heiligen Geist, wenn du merkst, dass dein Leben ausgetrocknet ist. Und manchmal, ja, manchmal gibt es Dürrephasen in unserem Leben, auch als Christen. Manchmal fühlen wir uns trocken und ausgelaugt, aber dann dürfen wir uns an den Heiligen Geist wenden und ihn bitten, komm, Heiliger Geist, bewässere mein Leben neu. Komm, erfrische mich mit deiner Brise, mit deinem Wind und puste mich mal so richtig durch. Das möchte der Heilige Geist tun. Das Zweite, was wir hier sehen, in Vers 3, der Heilige Geist wird beschrieben als Wind, aber er wird auch beschrieben und mit dem Bild des Feuers beschrieben. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Was bewirkt Feuer? Wir haben einige Feuerwehrleute unter uns, die kriegen jetzt wahrscheinlich innerlich eine Art von Beklemmung, so bitte nicht, ne, red mir nicht von Feuer oder so. Feuer hat durchaus positive Aspekte und durchaus positive Wirksamkeit. Und du brauchst beim Heiligen Geist keine Angst zu haben, dass wenn sein Feuer auf dich kommt, dass du hinterher irgendwie nur noch die abgebrannte, verkohlte Ruine übrig bleibt oder so, sondern ganz im Gegenteil, wenn das Feuer des Geistes dich erreicht, dann fängst du an zu brennen und dann entsteht etwas, dann wächst etwas, dann wird geistlich gesprochen etwas daraus. Aber was tut Feuer? Feuer setzt Wärme frei. Es ist ja bei uns jetzt noch nicht so lange so schön warm wie jetzt. Und ich glaube, dass in den letzten Wochen sich so mancher hier in Nordfriesland einen schönen Kaminofen gewünscht hätte. Ne? Wohl denen, die einen haben. Aber ich habe manchmal gedacht, ach, hätte ich doch jetzt so einen schönen Kaminofen bei mir zu Hause. Dann könnte ich jetzt ein paar Scheite Holz da reinlegen. Dann wird das schön brennen und dann wäre mein Wohnzimmer schön warm. Ne? Muss man nicht die Heizung anstellen, kann man schön mit dem Kaminofen irgendwie befeuern. Der Heilige Geist, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, möchte uns im wahrsten Sinne des Wortes erwärmen. Der Heilige Geist möchte mit seinem Feuer, mit seiner Wärme kommen. Er möchte unseren Geist füllen. Er möchte unsere Seele mit der Wärme der Liebe Gottes erfüllen. Der Römerbrief sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann spüren wir diese Liebe Gottes. Dann erwärmt uns das, dann erfüllt uns das. Dann geht Kälte, dann geht Härte, dann geht Eisigkeit aus unserem Leben. Und die Liebe Gottes und die Wärme der Liebe Gottes erfüllt uns. Das möchte der Heilige Geist tun. Zweitens, Feuer spendet auch Licht. Das war früher natürlich relevanter als heute. Heute schalten wir einfach das Licht ein, drückst auf den Schalter und es ist hell. Aber früher mussten die Leute Feuer anzünden, um Licht zu haben. Sei es mit einer Kerze, mit Petroleum oder mit der berühmten Fackel in der Höhle oder so. Feuer spendet Licht und der Heilige Geist möchte uns Licht spenden. Der Heilige Geist will dir Weisheit und Durchblick für dein Leben schenken. Er möchte es hell machen, er möchte Licht machen auf deinem Weg. Und der Lebensweg, auf dem du gehst, soll nicht dunkel sein, sondern erhellt sein mit dem und von dem Licht Gottes. Das möchte der Heilige Geist dir gerne schenken und das tut er auch für dich. Und er spricht zu dir, er schenkt dir Weisheit für die Entscheidungen deines Lebens und er macht es hell, wo Dunkelheit herrscht. Und wenn du hier bist und du sagst, ja genau, das brauche ich, dieses Licht, Heiliger Geist, mir fehlt der Durchblick, mach bitte das Licht an, dann darfst du ihn darum bitten und er kommt und er redet zu dir und er erfüllt dein Leben mit Helligkeit und Durchblick. Und das Dritte, was ich hier sehe, und da kommen wir dem vielleicht noch ein bisschen näher, Feuer reinigt auch. Das Feuer des Heiligen Geistes reinigt uns. Wir kennen das aus der Metallschmelze. Ja, wenn du Metalle voneinander scheiden willst, dann tust du sie in den Ofen und dann erhitzt du sie und dann werden die Schlacken durch den Schmelzprozess ausgeschieden und du behältst das Gute, das Metall, was du eigentlich wolltest, das behältst du übrig. Und die Bibel spricht auch davon, dass unser Glaube geläutert und gereinigt werden muss, dass die Schlacken herausgebrannt werden müssen. Und das geschieht durch das Feuer. Die Bibel spricht davon, dass unser Glaube geläutert werden muss durch das Feuer des Heiligen Geistes. Und so möchte der Heilige Geist auch Dinge, die nicht in unser Leben hineingehören, Dinge, die uns in unserem Wandel als Christ behindern, Dinge, die das verhindern, dass wir des Evangeliums würdig wandeln, aus unserem Leben herausnehmen, herausbrennen, wenn du so möchtest. Er möchte das durch sein läuterndes Feuer aus unserem Leben beseitigen. Und auch hier können wir ihn darum bitten und beten, Heiliger Geist, bitte verändere mich. Heiliger Geist, ich sehe die Dinge in meinem Leben, die nicht so richtig funktionieren. Heiliger Geist, bitte hilf mir, diesen oder jenen Charakterzug loszuwerden. Veränderung kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Du brauchst dich gar nicht selber anzustrengen. Du brauchst gar nicht anzufangen, zu versuchen, irgendwie ein frommes Leben zu leben oder so. Bitte den Heiligen Geist, dass er kommt und dass er dir hilft. Bitte ihn, dass er mit seinem Feuer in dein Leben hineinkommt. Bitte ihn und sag, Heiliger Geist, verändere du mich. Ich kann das nicht. Verändere du mich mit deiner Kraft. Komm mit deinem Feuer. Und dann geschieht Veränderung. Und zum Schluss noch, was ist unser Anteil dabei? Wie können wir Anteil oder wie können wir teilhaben an dem Wirken des Heiligen Geistes? Und zwar immer wieder, nicht nur zu Pfingsten, nicht nur in einem Gottesdienst einmal im Jahr, sondern wie können wir in unserem Leben Tag für Tag Anteil an diesem Wirken des Geistes haben? Das Erste ist, und das habe ich vorhin schon erwähnt, du musst zunächst den kennenlernen, der den Heiligen Geist gesandt hat. Du musst Jesus kennenlernen, du musst Gott, den Vater, kennenlernen. Es ist nicht möglich, den Heiligen Geist zu empfangen, ohne in eine Beziehung zu Jesus eingetreten zu sein. Wir haben das vorhin gelesen im Johannesevangelium, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, sondern diejenigen, die Jesus kennen, diejenigen, die Jesus nachfolgen, die empfangen den Heiligen Geist. Es ist so, dass der Heilige Geist uns dahin führt, Jesus annehmen zu können. Aber dann ist auch der Raum da, dann ist der Weg frei, dass er mehr in uns und an uns wirken kann. Und wir müssen also von Neuem geboren werden. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, oder wenn du heute zuschaust oder zuhörst, triff heute die Entscheidung, Jesus dein Leben zu geben. Das ist der Anfang von allem. Ohne das geht es nicht. Ohne das ist es nur religiöses Gerede, religiöses Gequatsche, was zu überhaupt nichts führt. Du musst den Geber des Heiligen Geistes kennenlernen. Das ist das Allererste. Triff eine Entscheidung für Jesus. Mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Das ist ein einfaches Gebet, zu sagen, Jesus, komm bitte in mein Leben. Ich habe das gehört, was die Bibel hier sagt, und ich möchte gerne diese Kraft des Heiligen Geistes auch erleben. Ich möchte gerne ein neues Leben haben. Heiliger Geist, komm und vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben und gib mir neues Leben. Empfange Vergebung deiner Sünden, empfange neues Leben in Christus. Und mach das heute fest. Kannst nachher, wir werden noch eine kurze Zeit des Gebets haben, kannst du gerne nach vorne kommen, ich bete gerne mit dir. Das ist der Anfang. Dann kommt der Heilige Geist, dann nimmt er Wohnung in dir und dann kannst du die Wirksamkeit des Geistes empfangen und erleben. Das ist das eine. Und das zweite ist, lass dich so erfüllen, wie sich die Jünger am Pfingsttag haben erfüllen lassen. Das ist eine zweite Erfahrung, die auf der Bekehrung folgt und die für jeden Gläubigen zur Verfügung steht. Das kannst du nennen, wie du willst, Geistestaufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Ausrüstung mit Kraft. Wir haben gesehen, was mit den Jüngern geschehen ist. Die glaubten ja an Jesus, die folgten Jesus nach, aber die waren irgendwie zaghaft. Und dann kam der Heilige Geist auf sie und rüstete sie aus mit Kraft zum Dienst, mit Kraft, Zeugen für Jesus zu sein. Und auch das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, dass Menschen, die schon an Jesus gläubig waren, diese Kraft des Geistes empfangen haben. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, da lesen wir von Samaria. Samaria hatte das Wort Gottes angenommen und dann sandte die Gemeinde Petrus und Johannes dahin, und als sie da waren, beteten die für die Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Und dann heißt das hier, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also das waren gläubige Männer und Frauen, die sind Jesus nachgefolgt, die sind auf Jesus getauft worden sogar, aber sie hatten diese Ausrüstung mit der Kraft des Geistes noch nicht empfangen, und Petrus und Johannes legten ihnen einfach die Hände auf und haben gebetet, dass der Geist in dieser Weise auf die Gläubigen kommt, und es geschah. Und das lesen wir an weiteren Stellen und wir sehen, das ist eine Verheißung, die der Herr für jeden Gläubigen vorbereitet hat. Jesus selber hat im Lukas-Evangelium gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wir können ihn darum bitten. Wir können sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Komm mit dieser Kraft, komm mit diesem Mut, komm mit dieser Kraft, Zeuge für dich zu sein in mein Leben. Bitte den Heiligen Geist, dich zu erfüllen. Immer wieder neu. Du kannst es begehren und der Heilige Geist hört darauf. Und das ist der letzte Punkt. Immer wieder neu. Sorge dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bleibst und immer wieder neu erfüllt wirst. Die Geistestaufe ist kein einmaliges Erlebnis, sondern ich nenne das mal so ein Starterlebnis. Damit kommt etwas in dein Leben und das sollst du immer wieder neu erleben. Das war auch bei den Jüngern zu Pfingsten so. Sie wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann lesen wir bei anderen Begebenheiten, wo sie neu mit der Kraft des Geistes erfüllt wurden. Wo sich sogar die Städte, wo sie waren, bewegte, der Ort, wo sie waren, bewegte und sie neu mit Heiligem Geist, mit Freude, mit Kraft und so weiter erfüllt wurden. Und so ist das auch bei uns. Wir dürfen uns immer wieder danach ausstrecken, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Das ist kein einmaliges Erlebnis, sondern das soll unser ständiges Erleben sein. Das sollen wir vom Heiligen Geist begehren und auch vom Heiligen Geist erleben. Dass er uns immer dann, wenn wir das brauchen, erfüllt mit Feuer, mit Wind, mit Kraft, mit Bewegung, mit dem, was er mit uns vorhat und mit uns tun möchte. Preis dem Herrn. Jesus hat verheißen, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und in uns wohnt. Jesus, wir haben das gehört, hat uns nicht als Waisen zurückgelassen, sondern er ist uns im Heiligen Geist nahe, er ist zu uns gekommen im Heiligen Geist. Er bewegt uns, der Geist treibt uns voran, der Geist erfrischt uns, der Heilige Geist erwärmt uns, er gibt uns Licht und er reinigt uns auch. Und das wollen wir suchen und darum wollen wir beten, darum wollen wir bitten, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu erfüllt. Nicht nur am Pfingsttag, nicht nur einmal im Jahr, sondern am besten jeden Tag, weil er das gerne jeden Tag tun möchte. Amen.